Johannes Evangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8, hört das Wort Gottes. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir bekennen, dass aller Mensch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Doch dein Wort bleibt in Ewigkeit. Du hast uns wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen, deinem ewigen Wort. Herr, dein Wort hat die Macht, unser Leben zu verändern. Und Herr, so bitten wir, dass du dein Wort mit deinem Geist zusammen in unserem Leben anwendest, damit wir, Herr, in deiner Herrlichkeit und dir zur Ehre leben können. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bevor wir in den Text einsteigen, sollten wir noch einmal den Kontext betrachten. Ich bin mir bewusst, dass ich oft meine Predigten genau mit diesem Satz oder einem ähnlichen Satz einleite. Aber der Kontext ist wichtig, denn der Kontext sagt uns, wer redet, zu wem er redet und was überhaupt die Situation war, in die die Person oder die Personen reden. Jesus war mit seinen Jüngern versammelt und er war in erster Linie versammelt, um das Passafest zu feiern. Das Fest, was Israel an die große Erlösung, die große Errettung aus Ägypten erinnert hat. Sie waren im Obergemach und wir hatten gesehen, Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen, um ihnen deutlich zu machen, was sein Werk am Kreuz für sie am Ende bedeutet. Jesus hat Judas als Verräter offenbart. Johannes sagt sogar, dass Jesus Judas selbst das Stück Brot in den Mund gesteckt hat, um deutlich zu machen, er ist derjenige, der mich verraten wird. Jesus hat angefangen, seine letzten Worte, die er vor dem Tod reden wird, an seine Jünger zu richten. Und das Ziel dieser Worte war, die Jünger zu ermutigen, ihnen Mut zuzusprechen. Er, ihr Herr und Meister, wird von ihnen gehen. Er wird zurück zu seinem Vater gehen, in den Himmel. Und er wollte sie trösten. Er hat ihnen gesagt, er wird sie zu sich holen, wenn die Zeit gekommen ist. Er hat ihnen versprochen, dass er ihnen den Heiligen Geist senden wird. Er hat ihnen versprochen, dass er ihnen Frieden hinterlassen wird. Nicht Frieden wie die Welt, sondern seinen Frieden. Jesus richtet diese Worte an sie, um sie zu ermutigen. Er hat auch deutlich gemacht, dass die Zeit knapp wird. Vers 30 von Kapitel 14 sagt, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Jesus war sich bewusst, dass bald der Teufel versuchen wird, Hand an ihn zu legen und er wird gefangen genommen, er wird verurteilt werden, er wird gekreuzigt werden. Und jetzt fängt Jesus an, über Weinstöcke und Reben zu reden. Warum fängt Jesus auf einmal an, über Landwirtschaft zu reden? Ich denke, auch hier sollten wir zwei Dinge beachten. Den Kontext nämlich. Das erste ist, die Tafel ist höchstwahrscheinlich noch gedeckt. Wahrscheinlich ist noch das gesamte Passafest, zumindest die Überreste dort. Die Knochen vom Lamm, das Brot, die Kräuter. Und wahrscheinlich sogar noch der Wein. Wahrscheinlich war der Abendmahlswein, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Der Kelch war wahrscheinlich wieder vor ihm. Und Jesus macht hier, was er immer gemacht hat im Johannesevangelium. Er benutzt ein Bild aus dem Alltag, um etwas anderes deutlich zu machen. nimmt einen Gegenstand, der für die Jünger oder für die Pharisäer oder für das Volk allgegenwärtig war, um daran eine geistliche Realität zu beschreiben. Erinnert euch daran, er sagt, ich bin das lebendige Wasser. Ich bin das Brot, was vom Himmel gekommen ist. Ich bin der Weg. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür. Jesus benutzt diese Bilder immer und immer wieder, um was anderes deutlich zu machen. Um etwas über ihn und das Verhältnis zu ihm deutlich zu machen. Und zweitens sollten wir nicht vergessen, dass Jesus hier immer noch versucht, die Jünger zu ermutigen, ihnen Trost zu spenden, ihnen etwas mit auf den Weg zu geben, was ihnen Hoffnung gibt, Hoffnung über seinen Tod und seine Himmelfahrt hinaus. Und deshalb spricht er von Reben und Weinstöcken, er spricht von guten Reben, die Frucht bringen, und er spricht von schlechten Reben, die keine Frucht bringen, die ins Feuer geworfen werden sollen. Und deshalb habe ich der Predigt auch den Titel gegeben, gute und schlechte Reben, gute und schlechte Reben. Und was wir als erstes betrachten wollen, ist überhaupt das Bild, nämlich die Realität, die Jesus mit diesem Bild zum Ausdruck bringen will. Das ist der erste Punkt, eine Realität. Jesus spricht hier offensichtlich von einer geistlichen Realität. Die Jünger waren gewohnt, dass Jesus einen alltäglichen Gegenstand nimmt, um etwas anderes deutlich zu machen. Und wenn die Pharisäer und die Schriftgelehrten und das Volk diese Bilder vielleicht manchmal nicht verstanden haben, hat Jesus diese Bilder den Jüngern höchstwahrscheinlich immer wieder erklärt, um es ihnen deutlich zu machen. Und hier benutzt Jesus wieder ein Bild aus der Landwirtschaft, vom Weinbau. Ich denke, unser Problem ist wahrscheinlich, dass wir überhaupt keine Ahnung davon haben, wie man Wein anbaut. Ich weiß nicht, ob ihr jemals in einem Weinanbaugebiet wart, ob ihr jemals durch einen Weinberg gegangen seid. Ich hatte das Privileg, dass ich das vor Jahren mal machen durfte, und trotzdem weiß ich nichts vom Weinbau. Aber was ich weiß ist, dass in einem Weinberg ganz viele Reben stehen, also Weinstöcke, nicht Reben, Weinstöcke. Und diese Weinstöcke kann man sich vorstellen wie kleine Bäume, etwas größere Sträucher, die haben vielleicht 10, 20 Zentimeter Durchmesser. Und an diesen Weinstöcken hängen die Reben. Denn die Reben kennen wir alle, das sind die Dinger, wo die Weintrauben dranhängen. Also manchmal kann man im Supermarkt noch Weintrauben an dem bisschen Holz hängen. Und das sind die Reben, die an dem Weinstock hängen. Jesus benutzt dieses Bild, weil er wusste, dass seine Jünger genau wussten, was ein Weinstock und was Reben sind und wie Weinstock und Reben zusammenhängen. Denn die wenigsten von uns wissen es, und heute ist es nicht mehr so wie damals, aber Weinanbau war damals eine der meisten oder der größten landwirtschaftlichen Aktivitäten in Israel. Wein gab es überall, überall gab es Hänge, überall wurde Wein angebaut. Es ist erstaunlich, wie oft man von Wein in der Bibel liest. Das heißt, Israel musste wissen, was Wein ist und wie Wein angebaut wird. Unabhängig davon, dass das Volk aufgefordert wird, Wein zu trinken von Zeit zu Zeit, gerade zum Passafest, war Weinanbau in der Kultur. Und deswegen benutzt Jesus dieses Bild, weil er wusste, seine Jünger verstehen es. Und Jesus kann dieses Bild benutzen, um sie auf eine Realität hinzuweisen, wie er das Bild von Brot oder Wasser nutzen konnte, weil es jeder verstanden hat. Und Jesus sagt jetzt, er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns Vers 5 auswendig können. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Aber Jesus beginnt nicht mit Vers 5. Jesus beginnt mit, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jesus fängt an, das Bild zu malen, bevor er anfängt, das Bild anzuwenden. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht das zuerst zur Anwendung springen, bevor wir das Bild, die Realität überhaupt verstanden haben. Jesus versucht, die Realität zu erklären, bevor er sie anwendet. Er sagt, ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner und an mir hängen gute und schlechte Reben. Jesus sagt nicht, wer die Reben sind zu diesem Zeitpunkt. Jesus sagt nur, an ihm gibt es Reben. Die einen bringen Frucht, die anderen bringen keine Frucht. Und dann sagt Jesus aber auch, dass der Vater der Weingärtner ist. Und wenn wir das auslassen, verpassen wir einen wichtigen Punkt des Bilds, nämlich, ich würde fast sagen, die wichtigste Person in einem Weinberg, nämlich den Weingärtner. Jesus selbst benutzt an anderer Stelle das Bild, dass ein Herr einen Weinberg anbaut und alles sorgt, eine Mauer drumherum baut, eine Kelter, alles, was benötigt wird, und dann extra Leute anstellt, die sich um den Weinberg kümmern. Man kann einen Weinberg nicht sich selbst überlassen. Man braucht Weingärtner, man braucht Leute, die sich darum kümmern, man braucht Winzer. Wenn wir Weinberge hätten in Deutschland, aber niemanden, der sich um den Wein kümmert, dann könnten wir alle keinen Wein trinken, weil der Wein nichts werden würde. Und genau das sagt Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und es gibt einen Weingärtner, mein Vater. Gott im Himmel wird hier als der Weingärtner bezeichnet. Jesus benutzt diese ersten zwei Verse, also nach unserer Verszählung, um das Bild aufzumalen. Nicht um irgendetwas anzuwenden, sondern nur um deutlich zu machen, was die Realität ist. Und die Jünger saßen dort wahrscheinlich und haben die Worte gehört und haben gewusst, okay, jetzt will Jesus uns was lernen. Wir wissen noch nicht, was. Jesus hätte auch sagen können, dass Israel die Reben sind. Jesus hätte sagen können, dass die Heiden die Reben sind. Jesus will ein Bild lehren. Und die Jünger wussten, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir verstehen, worum es geht. Und genau so müssen wir diese Texte lesen. Wir müssen sie von Vers 1 bis zum Ende lesen und nicht in der Mitte anfangen, weil wir den Vers schon kennen. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Es klingt fast so, als würde Jesus sagen, ich bin der Weinstock aller Weinstöcke. Es ist fast so, als würde Jesus sagen, geht durch einen Weingarten und der Weinstock, der euch am meisten auffällt, der am meisten raussticht, das bin im Prinzip ich, der wahre Weinstock, von dem alles letzten Endes ausgeht. Könnte man sagen, der Weinstock, den man vielleicht nehmen würde, um andere Weinstöcke daraus zu züchten. Ich bin der wahre Weinstock und dein Vater ist der Weingärtner. Ich denke, das ist das Erste, was wir festhalten sollten, dass Jesus der Weinstock ist und damit Jesus absolut wichtig ist. Keine Traube kann ohne den Weinstock wachsen. Der Weinstock ist nötig. Er hat die Wurzeln. Dadurch fließen die ganzen Nährstoffe und was weiß ich nicht, Flüssigkeit und Säfte, die die Weintrauben brauchen, um zu wachsen. Ihr könnt gerne mal versuchen, Weintrauben in die Sonne zu legen. Alles, was ihr rauskriegt am Ende, sind Rosinen, aber keine fruchtbringenden Weintrauben. Ihr könnt auch gerne versuchen, Weintrauben in Wasser zu legen und in die Sonne zu stellen. Entweder die verschimmeln oder es werden am Ende doch wieder Weintrauben. Wenn die Reben nicht am Weinstock hängen, produzieren sie keine Frucht. Und das ist das, was Jesus zum Ausdruck bringen will. Die Reben, wer auch immer die Reben sind am Ende, brauchen Christus, um Frucht zu bringen im Leben. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass Gott der Weingärtner ist. Und wenn wir die Weinanbaukultur betrachten, dann ist es der Weingärtner, der entscheidet, wann Reben abgeschnitten werden und wann Reben am Weinstock bleiben. Es ist nicht die Rebe, die entscheidet, ah, jetzt will ich hier nicht mehr sein oder ich will jetzt noch mehr Frucht bringen. Es ist der Weingärtner, der entscheidet, wann was gemacht wird, wer vom Weinstock genommen wird und wer nicht. Und wer auch immer die Reben sind abhängig von Christus und vom Vater und nicht von sich selbst. Ich denke, das ist die Realität, die Christus hier deutlich machen will. Christus wird weggehen und nicht mehr da sein, aber er will seinen Jüngern Trost geben, dass er sagt, es ist nicht von euch abhängig, es ist von mir und meinem Vater abhängig. Lukas, als er die Apostelgeschichte schreibt, schreibt die Apostelgeschichte nicht als etwas, wo er sagt, so Jesus hat gewirkt und jetzt wirkt die Gemeinde, sondern er sieht es als Fortsetzung des Wirken Christi auf Erden. Und die ersten Jünger wären nichts gewesen ohne Christus. Und das ist die Realität, die wir sehen, dass Christus das ist, was wir brauchen und dass Gott der Vater derjenige ist, den wir brauchen und dass es nicht an uns liegt oder an den Jüngern oder an wer auch immer die Reben sind. Das ist die eigentliche Realität, die Jesus aufzeichnen will. Das ist die Realität, die Jesus deutlich machen will, dass er der entscheidende Faktor ist, der benötigt wird. Und von dieser Realität fängt er an, eine Anwendung zu ziehen. Diese Anwendung hat zwei Dinge. Das erste, was wir betrachten, ist eine Warnung. Das ist der zweite Punkt, eine Warnung. Wir haben gesehen, dass Jesus eine Realität uns gibt und er gibt uns mit dieser Realität eine Warnung. Und jetzt sollten wir zu Vers 5 gehen, um zu verstehen, wer gewarnt wird und wer nicht gewarnt wird. Jesus sagt in Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und auch hier wieder müssen wir aufpassen. Jesus sagt nicht, dass du oder ich die Reben sind, sondern Jesus sagt, dass seine Jünger die Reben sind als erstes. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Der Kontext ist, dass Jesus zu seinen Jüngern spricht in allererster Linie. Nicht zu einer Volksgruppe, nicht zu einer größeren Anzahl Jünger, sondern zu seinen 11 Aposteln, die übrig geblieben sind. Im Obergemach waren mit Jesus anfangs seine 12 Apostel. Und nachdem Judas gegangen sind, waren es nur noch die 11. Die erste Anwendung ist für die Jünger direkt. Er sagt zu ihnen, ihr seid die Reben. Und dennoch denke ich, es ist berechtigt zu sagen, es geht auch um uns. Zu dem Jesus hier spricht, ist diejenigen, die sich zu ihm gezählt haben. Diejenigen, die sich seine Jünger genannt haben. Diejenigen, die der Kern der Kirche geworden sind. Jesus spricht letzten Endes zur Kirche. Zur Kirche Jesu Christi. Genau das ist das Bild von guten und schlechten Reben. An einem Weinstock haben wir Reben und manche bringen Frucht, manche bringen nicht Frucht. Genauso müssen wir die Kirche Jesu Christi sehen. Die Kirche im äußersten Sinne, im einfachsten Sinne, sind all diejenigen, die sich zu Christus bekennen und deren Kinder. Und wir wissen nicht, ob jeder, der sich zu Christus bekennt, letzten Endes auch glaubt. Ob jeder, der sich zu Christus bekennt, auch letzten Endes wirklich an Christus hängt und ob er wirklich wiedergeboren ist. Paulus sagt, wir bekennen mit unserem Mund und wir glauben mit unserem Herzen. Wir können nur beurteilen, was mit dem Mund bekannt wird. Ich kann nicht in eure Herzen sehen. Und so wie es an dem Weinstock Reben gibt, die dranhängen, die eine Verbindung zu diesem Weinstock haben, aber keine Frucht bringen, so müssen wir auch sagen, gibt es leider in der Kirche Jesu Christi Menschen, die sich zu Christus bekennen, aber keine Frucht bringen. Nicht glauben. Und genau diese Leute werden hier letzten Endes von Christus gewarnt. Jesus sagt in Vers 2, die Reben, die in mir sind, aber keine Frucht bringen, wirft der Vater weg. In mir heißt, sie haben eine Verbindung zu Christus. Und wenn es nur ein äußerliches Bekenntnis ist. In Vers 6 warnt Jesus sie sogar, er sagt, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Reben und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Und das ist eine deutliche Warnung. Nicht jeder, der sich zur Kirche zählt, gehört vielleicht zur Kirche und nicht jeder, der in der Kirche sitzt, glaubt vielleicht. Und diese Personen werden gewarnt. Es hilft uns nichts, dass wir uns mit unserem Mund zu Christus bekennen und im Herzen nicht glauben. Am Ende wird diese Person wie die Rebe abgeschnitten und sie verdorrt und sie wird ins Feuer geworfen. Und ich gehe davon aus, dass das Bild von Feuer hier das ewige Gericht Gottes ist. Später in Offenbarung beschreibt Johannes das Gericht Gottes als ein Feuersee, der niemals aufhört zu brennen, in den alle Menschen geworfen werden, die nicht im neuen Himmel und der neuen Erde sind. Und die werden dort ewige Qualen erleiden. Das ist ein Bild von Gericht Gottes. In der Offenbarung wird es der zweite Tod genannt. Ich denke, wir sollten diese Warnung ernst nehmen. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und weißt, dass du nicht glaubst. Was ist diese Warnung für dich? Du sitzt vielleicht hier und zählst dich zur Kirche Jesu Christi, aber glaubst gar nicht, dass Christus für deine Sünden und Schuld gestorben ist. Oder glaubst gar nicht, dass du Christus brauchst als das Sühneopfer für deine Sünden. Dann lass es eine Warnung sein, dass der Vater dich eines Tages abschneiden wird und du wirst verdorren und du wirst ewiges Gericht erleiden. Und diese Warnung müssen wir ernst nehmen. Wenn du denkst, du möchtest nicht ewige Qualen haben und du möchtest nicht von Gott im Gericht enden und du sitzt hier und du weißt nicht, ob du glaubst oder ob du wirklich auf Christus vertraust, dann gebe ich dir den Rat, geh auf Nummer sicher und bitte Gott, dass er dir dieses Vertrauen schenkt und diese Hoffnung schenkt und dass er dir seinen Geist schenkt, damit du glauben kannst. Es gibt eine Verheißung in der Schrift, dass jeder, der Gott bittet, um den Heiligen Geist erhalten wird. Jesus sagt, wenn wir, die wir Sünder sind, unseren Kindern gute Gaben geben können, wie viel mehr wird Gott euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bittet? Diese Warnung sollte jeder Einzelne von uns ernst nehmen, dass wir uns an Christus hängen, nicht nur mit unseren Lippen, sondern mit unserem Herz. Wir müssen an Christus festhalten, um Frucht zu bringen. Und die Warnung, die Jesus ausspricht, wird oft übersprungen, weil wir denken, Christus ist doch für unsere Sünden gestorben. Und wir überspringen sie vielleicht sogar, weil wir denken, es liegt ja nicht an uns, wir sind doch erwählt. Aber so lehrt Jesus es hier nicht. Jesus fordert uns auf, dass wir in ihm bleiben, um Frucht zu bringen. Dass wir uns an ihn hängen und dass wir alle unsere Hoffnung und all unser Vertrauen allein auf ihn setzen. Das ist die Warnung, ansonsten werden wir ins Feuer geworfen. Aber wenn wir uns auf Christus werfen, gibt uns Jesus hier einen Zuspruch, eine Verheißung. Das ist der dritte Punkt heute Morgen, ein Zuspruch. Achtet auf das Bild in Vers 2. Jesus sagt, jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird Gott wegnehmen. Aber jede Rebe, die Frucht bringt, wird Gott der Vater, der Weingärtner, nehmen und reinigen, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und das ist der Zuspruch an uns. Wenn wir in Christus bleiben, bringen wir Frucht. Achte darauf, wie Jesus die Anwendung eigentlich einleitet. Er sagt, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Jesus sagt, die Jünger sind rein wegen dem, was er zu ihnen gepredigt hat. Und das ist das Faszinierende am Wort Gottes, oder nicht? Das Wort Gottes hat die Kraft, Sünder zu erretten. Das Wort Gottes hat die Kraft, uns zu reinigen. Nicht in irgendeinem mystischen Sinn. Aber Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes. Paulus sagt es außerdem im gleichen Abschnitt, in dem er sagt, dass wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Das Wort Gottes schenkt Glauben in uns, wenn der Geist Gottes das Wort Gottes in uns anwendet. Und wir es verstehen und wir anfangen, die Wahrheiten ernst zu nehmen und unser Vertrauen auf Christus zu werfen. Und genau das spricht Jesus seinen Jüngern zu. Er sagt, ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch gepredigt habe. Ihr seid rein, wenn ihr glaubt, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr darauf vertraut, was ich euch versprochen habe. Jesus geht sogar weiter und er warnt seine Jünger, um deutlich zu machen, dass sie ihn brauchen. Er sagt in Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Jesus sagt ihnen noch einmal, dass sie ihn brauchen, dass sie in ihm bleiben müssen. Jesus spricht hier von den Jüngern, von seinen Nachfolgern, diejenigen, die bei ihm sind. Und sie sollen sich noch mehr an Christus hängen. Er warnt sie, vielleicht können wir besser sagen, er fordert sie auf, er ermutigt sie, dass sie sich an ihn klammern. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr Frucht. Jesus sagt, wenn ihr in mir und ich in euch bleibe, dann bringt ihr Frucht. Und später sagt ihr, wenn ihr in mir und mein Wort in euch bleibt. Und ich hoffe, ihr seht die Parallele dort. Wie bleibt Christus in den Jüngern? Wie bleibt Christus in euch, indem dein Wort in euch bleibt? Wie bleibt ihr an Christus, indem ihr im Wort bleibt? Wir brauchen das Wort Gottes in uns, damit Christus durch den Heiligen Geist in uns bleiben kann. Und das hat zur Folge, dass wir Frucht bringen. Das hat zur Folge, dass wir noch mehr Frucht bringen. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Und ich gehe davon aus, dass in diesem Kontext es bedeutet, dass wenn wir um Frucht bitten, dann wird es uns zuteil werden. Aber unabhängig davon, ob es jetzt hier um Frucht geht, es geht darum, dass wir im Wort bleiben und entsprechend des Wortes bitten und dann wird es uns gegeben werden. Das ist eine Verheißung, die Gott gibt. Der Zuspruch besteht darin, dass wenn wir in Christus bleiben und in seinem Wort bleiben, dann bringen wir Frucht. Und zwar mehr und mehr Frucht. Das Bild in Vers 2 ist ein wunderbares Bild. Und man könnte Predigten allein über Vers 2 halten, dass Jesus sagt, jeder, der Frucht bringt, wird gereinigt, um noch mehr Frucht zu bringen. Wir wollen oft von 0 zu 100% springen. Aber Jesus benutzt ganz oft organische Bilder, um was deutlich zu machen. Weintrauben wachsen nicht von heute auf morgen. Kein Baum wächst von heute auf morgen. Keine Frucht wächst von heute auf morgen. Weintrauben müssen langsam wachsen und der Weingärtner muss sich darum kümmern. Er muss Unkraut entfernen und er muss vielleicht Blätter entfernen, die über die Wein gewachsen sind, damit noch mehr Sonne drankommt, damit noch mehr gewachsen werden kann. Und wir sollten nicht frustrieren, weil wir nicht die Frucht bringen, die wir gerne bringen würden. Wir sollten uns darüber freuen, dass wir Frucht bringen, weil wir wissen, dann wird Gott sich um uns kümmern, damit wir noch mehr Frucht bringen. Und das ist eine Zusage, dass wenn wir in Christus bleiben, wenn wir anfangen, uns an Christus und sein Wort zu hängen, dann folgt daraus Frucht und dann folgt daraus noch mehr Frucht. Das geschieht nur, wenn wir im Wort Gottes bleiben und das Wort Gottes in uns. Erinnert euch daran, dass Jesus in Kapitel 14 gesagt hat, er wird zu seinen Jüngern zurückkommen. Dass er sogar gesagt hat, der Vater und er werden bei den Jüngern Wohnung nehmen. Und wie werden sie es tun? Durch den Heiligen Geist. Die Verheißung Jesu Christi ist, dass er zu uns kommt durch seinen Geist. Und dann sagt er in der Parallelstelle, dass der Geist zu uns kommt durch das Wort. Kapitel 14, Vers 26 sagt, der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch an euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wir haben oft das Verlangen, Frucht zu bringen. Wir schauen oft auf unser Leben und denken, ah, hier könnte ich mehr. Und es ist ein gutes Verlangen, was wir haben, dass wir realisieren, dass der Standard, den Gott an uns anlegt, dass wir den nicht erfüllen, aber ihn gerne erfüllen würden. Und dann denken wir oft, ah, ich muss ganz viel beten, damit der Heilige Geist in mir wirkt. Und warten, bis der Heilige Geist anfängt zu wirken. Oder wir fallen ins andere Extrem und denken, ich muss ganz viel tun. Ich muss anfangen, die Frucht alles zu produzieren. Und ich muss aktiv werden und ich muss handeln. Und beide Dinge sind nicht falsch. Aber was wir eigentlich im Wort Gottes sehen, ist, dass der Heilige Geist mit dem Wort Gottes zusammen in unserem Leben anfangen muss zu wirken. Das heißt, wir können nicht nur beten und handeln, wir müssen beten, Bibel lesen und handeln. Unser Bekenntnis sagt im ersten Kapitel, ich hoffe, ich zitiere nicht falsch, zweites oder dritter Absatz, dass der Heilige Geist in und mit dem Wort Gottes wirkt. Der Heilige Geist wirkt niemals losgelöst vom Wort Gottes. Niemals unabhängig vom Wort Gottes, sondern immer mit und in dem Wort Gottes. Wenn Jesus sagt, der Beistand wird uns an all das erinnern und all das lehren, was das Wort Gottes sagt, wie soll er das tun, wenn das Wort Gottes uns niemals erreicht? Wie soll uns der Heilige Geist an das erinnern, was wir nie gelesen haben? Wie soll uns der Heilige Geist das lehren, was wir nie in uns aufnehmen? Wir brauchen das Wort und den Geist. Und genau das verheißt uns Christus, dass wenn wir im Wort bleiben, in ihm bleiben, dass er in uns bleibt durch den Heiligen Geist. Und dass wir daraus bringt, Frucht bringen. Und wenn wir Frucht bringen, heißt es, dann wird uns Gott reinigen und pflegen, damit wir noch mehr Frucht bringen. Wir sehen also die Realität, die Jesus aufmalt, dass er der Weinstock ist und Reben an ihm hängen, dass die Anwendung ist, dass wir in ihm bleiben müssen, um Frucht zu bringen, in ihm, in Christus. Und damit hängt eine Verheißung zusammen. Lass mich zum Schluss die eine Frage beantworten, die euch wahrscheinlich alle seit Anfang der Predigt stellt, nämlich: Was ist diese Frucht, von der Jesus hier redet? Welche Früchte bringen wir denn, wenn wir in Christus bleiben? Ich denke, wir können keine pauschale Antwort geben. Wenn Jesus eine konkrete Frucht in unserem Leben im Sinn gehabt hätte, hätte er sie genannt. Ich denke, es geht um all die Früchte, die das Wort Gottes aufzählt, die wir bringen sollen. Die Frucht, die Paulus in Galater als eine einzige Frucht bezeichnet, vielleicht. Aber es geht wahrscheinlich auch, wenn wir den Kontext und die Verse danach betrachten, um Liebe. Dass wir Christus lieben, dass wir Gott den Vater lieben und achtet darauf, wie wir ihn lieben. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe, sagt Jesus. Und wieder ist das Wort Gottes das, was die Frucht produziert, die Liebe produziert. Die Liebe zueinander. Jesus sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Ich denke, der Punkt hier ist letzten Endes gar nicht, welche Frucht wir bringen, sondern dass wir Frucht bringen. Dass wir sehen in unserem Leben und im Leben unserer Geschwister, dass sie in Christus sind, dass wir in Christus sind. Und der eigentliche Punkt, den Jesus macht, ist, es geht noch nicht mal um euch Jünger, es geht noch nicht mal um euch Kirche, sondern es geht um Gott den Vater. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ganze Bild lesen wir und denken, es geht um uns. Aber es geht nicht um uns. Es geht um Gott, den Vater, dass er verherrlicht wird. Dadurch, dass wir in seinem Wort bleiben und der Heilige Geist sein Wort in uns anwendet, damit wir Frucht bringen. Ich denke, wir sollten das verstehen. Wenn unser Ziel, unser Verlangen ist, dass wir Gott verherrlichen, dass wir ihm Ehre geben, dem Ehre gebührt, dann stellen wir uns automatisch die Frage, wie kann dies geschehen? Und dann können wir zu dem Text zurückkommen und sagen, ich muss in Christus bleiben, indem ich sein Wort studiere und lese. Amen.